time out.
Ladies and gentlemen, the original.
What's up? Der Old Boy Podcast meldet sich zurück mit einer neuen Folge. An den Mics für euch und ready für eine neue Woche. Basketball sind wie immer der Phil und ich bin der Rob.
Yes, sir.
What's up? Und ja, das ist hier die 26. Episode am Stück. Ohne Pause machen wir weiter.
Krass,
und es wird mal wieder Zeit.
Jahr?
Ja?
Crazy. Okay.
Ja, Mann. Ja. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir uns bei all unseren treuen Hörern bedanken, die jede Woche einschalten. Danke an euch. Danke, dass ihr immer dabei seid und uns die Treue haltet. Deswegen, big up. Thank you.
Krass. Und auch immer wieder danke für Feedback und so weiter, was natürlich zu 99% großes Lob immer ist.
Ja. Letztens
hätte
hat
er es auch sonst sagen sollen.
Letztens hat jemand gefragt, wo ich meine Trading Cards eintrage online, weil wahrscheinlich will derjenige das dann auch machen. Fand ich sehr cool. Ja, dann lass vielleicht mal vergleichen.
Ja.
Wer auch immer du warst, dann lass uns mal schauen, was du hast. Und ich kann vielleicht mal dann auch in einer der späteren Episoden zeigen, was ich so habe, weil ich bin tatsächlich mit dem Katalogisieren fertig, aber dazu kommen wir später noch.
Okay.
Aber in der NBA-Saison geht's in die dritte Woche.
Yes.
Und auch wenn es immer noch viel zu früh ist, kann man festhalten, dass wir mit ein paar unserer Prognosen goldrichtig lagen.
Mit ein paar Gold richtig, mit ein paar daneben, aber insgesamt haben wir unser Expertenlevel, glaube ich, zementiert auf jeden Fall.
Also ich kann nicht verstehen, immer noch nicht, dass wir die einzigen sind, die die Lakers über den Rockets und den Clippers hatten.
Aha.
Weil wenn ich mir die Clippers anschaue, dann haben die nicht, es gibt Leute, die hatten die als Contender.
Ja.
Das ist unglaublich. Also die Clippers sind einfach nicht gut.
Nee.
Und die Rockets sind nicht so gut, wie alle dachten. Also den 7-2-Rekord, den die Lakers hatten, den hatte man eigentlich für die Rockets prognostiziert. Und also die Lakers stehen ganz gut da. Und man darf nicht vergessen, dass ja noch ein wichtiger Spieler fehlt.
Mhm.
Auch wenn sich da viele Leute momentan das Maul drüber zerreißen, ob sie den noch brauchen. Also da sind die Diskussionen natürlich jetzt hochgeschwankt, weil also es gibt halt immer so ein paar Unverbesserliche, die dann glauben, ja klar, kann man auf den verzichten, den All-Time-Leading-Scorer der NBA. Ich finde, der wird sich gut einreihen, hoffe ich zumindest. Und auf jeden Fall ist der wichtig. Und wenn die Lakers die Meisterschaft gewinnen können, dann werden sie ihn dringend brauchen, weil ohne ihn können sie das nicht gewinnen.
Naja, auf gar keinen Fall. Also wir gehören ja auch zu denen dazu, die überlegen, was wäre, wenn, was wäre, wenn er jetzt schon dabei wäre, wie entwickelt sich das Ganze, wenn er denn dann zurückkommt, ist er in der Lage, die Rolle so zu interpretieren, dass es wirklich Team First ist, kann er sein Ego hinten anstellen. Das sind natürlich lauter Fragezeichen, kann man nicht anders sagen, aber er hat die größte Erfahrung, die jemals ein NBA-Spieler hatte, und sollte dementsprechend auch in seinem Kopf alle Szenarien durchspielen können.
Ja.
Er wirkt ja auch nicht wie der Blödeste.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur das, er ist ja auch einer der tatsächlich intelligentesten NBA-Spieler.
Der auch im Kopf Basketball komplett auf einem anderen Level spielt. Und dementsprechend glaube ich, also verschlechtern können sich die Lakers an sich nicht durch ihn, sondern es kann sie nur noch mehr festigen. Nichtsdestotrotz erwarte ich jetzt nicht, dass er reinstartet und die Lakers auf einmal komplett nur noch rasieren, weil das wird schon nochmal wie so eine Mini-Transition benötigen, weil das natürlich fürs Teamgefüge wird einen Impact haben. Manch einer muss eine kleinere Rolle dann einnehmen. Luka sollte weiterhin alle die Touches bekommen, die er benötigt, um sein Spiel so durchzuziehen, weil was der bisher abliefert, ist absolut geisteskrank. Und er ist, glaube ich, auch jetzt aktuell vielleicht der beste Spieler der NBA, was er
ist
da so zeigt
und
wie er es zeigt vor allem, weil er immer dieses mit Leichtigkeit irgendwie so ausstrahlt.
Ja.
Und ja, dementsprechend, die Lakers sind brutal gut reingestartet. Sie können nur besser werden mit LeBron. Und wie du sagst, wir haben von Anfang an gesagt, dass da Contender-Potenzial drin steckt, wenn sie fit bleiben. Und aktuell sieht es genau so aus.
Ja. Dann lass uns kurz über denjenigen sprechen, von dem wir eigentlich erwartet haben, dass er als MVP durchstartet. Und die erste Woche sah es auch so aus. Ja. Und wir hatten es gerade schon, es ist ein bisschen abgeflacht. Ne? Also die, die Kurve von Wemby, die so steil nach oben ging, ja, die letzten paar Spiele waren nicht mehr so prickelnd. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten sich die Defenses auf ihn eingestellt. Mhm. Was ich gesehen habe, ist, dass die viel oder sehr oft einen kleineren Verteidiger gegen ihn stellen, und also einen aber kräftigen Verteidiger, und dann mit einem größeren zum Doppeln kommen, was ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Und ja, wie gesagt, seine Kurve abgeflacht, und die Stats sind jetzt nicht mehr ganz so fulminant wie am Anfang der Saison. Also Anfang, wir sind immer noch am Anfang der Saison, aber wie in der ersten Woche.
Ja, ja, voll. Also ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, habe gleich gedacht, okay, puh, ist er vielleicht irgendwie leicht angeschlagen. Klar, wie du jetzt sagst, natürlich sind die Teams, also die spielen ja da nicht nur zum Spaß mit, die machen natürlich auch ihre Hausaufgaben, und dementsprechend war schon irgendwie abzusehen, dass es vielleicht den einen oder anderen Kniff geben wird, der ja ihm das Leben schwer macht. Aber es ist halt nach diesen Fabel-Stats, nach diesen Videogame-Stats, die er da aufgelegt hat, sieht's jetzt schon, ich möchte jetzt nicht sagen, nur noch halb so gut aus, aber es sind schon eher wieder menschliche Double-Doubles, die er da auflegt, wenn er überhaupt ein Double-Double macht. Aber es ist nicht dieses 40-15 und oder 9 Blocks oder so. Natürlich hat er seine 3, 4, 5 Blocks. Das ist ja auch ganz normal, wenn du 2,24 Meter bist. Und 35 Minuten auf dem Feld stehst, dann solltest du tatsächlich auch 3 Blocks im Schnitt Minimum haben, meiner Meinung nach. Aber es sieht nicht mehr so easy-peasy Alien-mäßig aus, wie es in den ersten 5 Spielen ausgesehen hat. Also da muss ich sagen, bleiben wir bei den Lakers. Da ist halt für mich als Fantasy-Manager von DeAndre Ayton ganz krass, dass die reine Statline von Ayton im direkten Vergleich besser war wie die von Wemby. Ja. Also beide ähnlich, aber das Double-Double von DeAndre Ayton war so minimal besser. Er hat den auf, er hat, ich glaube, Wemby hatte 19 Punkte auch gegen die Lakers, und also ich hoffe, das stimmt. und ich glaube, DeAndre Ayton hatte irgendwie so ein 23-10 Spiel oder sowas.
Ja. Wir hatten ja Ayton als großen X-Faktor auch der Lakers bezeichnet, dass wenn die Lakers sich als Contender beweisen wollen, geht es nur, wenn DeAndre Ayton zeigt, dass er noch der DeAndre Ayton ist, den die Phoenix Suns in die Finals gebracht haben.
Ja.
Deswegen, aber das zeigt er tatsächlich.
Genau.
Voll. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet. Also der Pessimist in mir hat schon wieder damit gerechnet, dass wir uns spätestens zum All-Star Break wieder einen neuen Center suchen müssen.
Ja.
Aber momentan sieht es gut aus. Also der hat auch Motor. Fall. Also zeigt Motor, was die Amerikaner so schön Motor nennen, also dieses nach dem Ball springen und immer laufen und nicht irgendwie so aussehen, als ob du gleich einschläfst.
Ja, diese innere Motivation und den Antrieb auch. Ja,
ja, er ist vom Kopf her da.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall was ich so aus Portland-Zeiten nicht von ihm kenne. Mhm. Und ich bin erfreut, dass das wieder da ist.
Das war wie so zwischengeparkt auf so einem Abstellgleis, so ein bisschen die Blazers-Zeit bei ihm. Ja, genau. Und ja, ohne jetzt schon wieder zu sehr auf die Lakers-Train aufzuspringen.
Ich bin froh, dass du das machst und nicht ich, weil sonst...
Bleib mal bei Wemby und den Spurs noch kurz. Da ist natürlich schon auch so, die sind einfach super jung. Ne? Gewinnen weiterhin trotzdem, haben auch das Texas-Duell gegen die Rockets gewonnen.
Ja.
Da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben mit dem amtierenden Rookie of the Year, Stephon Castle, auch jemanden, der jetzt mich auch überrascht, wie gut er die Point-Guard-Position spielt, in Abwesenheit von De'Aaron Fox, der jetzt, also bei Ausstrahlen dieser Aufnahme, müsste De'Aaron Fox in der Saison drin sein tatsächlich. Aktuelle Meldungen sind so, dass er jetzt am aktuellen Wochenende wieder ins Geschehen eingreift. Dann kann ich ihn auch aktivieren.
Du hast den, okay.
Ich habe den. Und Stefan Castle bringt es aber bisher super rüber, interpretiert die Point Guard-Rolle als echte Point Guard-Rolle und hat Spiele, wie jetzt, glaube ich, gegen die Rockets zum Beispiel mit 13 Assists. Und das sind natürlich Sachen, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm und das ist halt auch super spannend für die Zukunft bei diesem Spurs-Projekt. Sie haben diese alte Spurs-DNA weiterhin drin. Sie sind super variabel in ihren Spielern. Und jetzt kommt dann De'Aaron Fox zurück, der ja vor ein, zwei Jahren noch so auf MVP-Level gespielt hat bei den Kings. Da bin ich sehr gespannt, wie er das Spiel verändern wird. Aber unabhängig von dem vermeintlichen Nachlassen der Leistung von Wemby, sind die Spurs weiterhin legit. Also die werden definitiv ein Playoff-Team dieses Jahr sein. Ja. Mal schauen, wie hoch es geht. Aber das ist sehr guter Basketball, den die spielen. Und sie gewinnen eben auch Spiele wie gegen die Rockets, gegen vermeintliche Contender-Kandidaten bei anderen. Aber ja, also das muss ich sagen, die Entwicklung, das imponiert mir sehr. Also da, die machen einen sehr guten Job weiterhin in San Antonio.
Ja. Die Indiana Pacers.
Oh ja, da hattest du einen guten Riecher.
Ja, da hatte ich einen guten Riecher. Ich hatte ja eigentlich prophezeit, dass die komplett untergehen werden. Ja. Da sind sie jetzt auch praktisch. Also sie sind fast Schlusslicht der Liga. Haben, glaube ich, einen Sieg.
Ja.
Ja, einen Sieg und 7 Niederlagen. Sind Letzter in der Division. Und wir haben ja aber den, wie war das? Den Chicago Bulls das Schlusslicht angehängt.
Ja.
Und da, die schlagen sich hervorragend momentan.
Wahnsinn, ja.
Die alten Bulls-Zeiten sind so ein bisschen zurück. Zumindest die Chicago Bulls-Fans sind komplett happy.
Ja.
Und tatsächlich weiß ich nicht, ob die Pacers, auch wenn sie natürlich unglaubliches Verletzungspech haben, ich glaube nicht, oder ich weiß nicht, ob die sich nochmal fangen können. Oder ob der Rückstand einfach dann irgendwann zu groß wird, dass auch das wenn die dann genau zurückkommen, Ding, die Leute, oder ob sie dann überhaupt noch zurückkommen, wenn der Rückstand so groß ist. Dann weiß ich nicht, weil 1-7 kann schnell ein 1-10 oder ein 2-15 werden und dann ist eigentlich
voll. Also das, wenn es blöd läuft, also das glaube ich nicht, weil ich auch hoffe, dass natürlich die verletzten Misere irgendwann nachlässt, dass die auch wirklich dann zurückkommen und nicht, wie du sagst, weil das kann natürlich passieren, dass du dann in so eine Detroit Pistons Saison quasi reingerätst, also die Pistons der letzten paar Jahre, wo es dann quasi nur darum geht, wann können wir mal wieder eins gewinnen. Also so gar nicht so, wann kriegen wir die Wende hin, sondern so mal eins hier, dann verlierst du wieder 5 hintereinander, dann gewinnst du mal wieder eins und so. Und das hoffe ich für die Pacers absolut nicht. Kann es mir auch nicht ganz, also was heißt, kann es mir nicht ganz erklären. Natürlich ist es offensichtlich, dass die Verletzungen einfach tödlich sind bis dato, weil jeder Next Man Up ist auch gleichzeitig wieder der Next Man Down. Und das ist wirklich super bitter. Also blöder kannst du es nicht erwischen. Und dann ist natürlich Pascal Siakam alleine zieht den Karren da nicht aus dem Dreck. Aber dass die halt so strugglen, ist echt bitter, ne? Also aus einem Spiel 7 in den Finals zu 1-7 in der Regular Season. Hässlich bis dato tatsächlich.
Ja. Ja. Unter dem Kapitel Die Reichen werden noch reicher muss man sagen, dass die Clippers ihren 2026er First-Round-Pick getradet hatten und den haben die Oklahoma City Thunder.
Yes, das ist.
Und das könnte halt nächstes Jahr im Draft könnte das ganz übel aussehen für den Rest der NBA, wenn die Thunder obendrauf nochmal, weiß ich nicht, einen ersten oder zweiten Pick bekommen.
Ja, einfach so ein Lottery-Pick hinterher noch, ist halt
in einem Draft, der, glaube ich, ganz gut sein wird.
Ja.
Hart.
Ja, aber genau, in so eine Richtung kann es halt gehen, wenn du alles auf eine Karte setzt und irgendwelche Monster-Trades mit Future-Picks machst und dann verkackst. Das ist genau die Quittung, die du dir dann natürlich selbst so zu schreiben hast. Aber ja, also mit den Clippers habe ich kein Mitleid. Die haben ja mal getaugt, bis sie das Lamar Odom Young Clippers Experiment gesprengt haben. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, also wer so mit seinen Spielern umgeht, braucht kein Mensch. Und ist auch einfach, die haben weiterhin so ein graues Maus-Image. dass sie nicht losbekommen werden, auch nicht, wenn sie einen der reichsten Männer der Welt als Owner haben, der zwar immer einen auf Party klauen macht, aber irgendwie nicht hinbekommt, dass die Franchise gesund ist. So, deswegen, ja, keine Ahnung. Also Clippers werden wahrscheinlich irgendwie so mittelmäßig bleiben. Also ich glaube, so ganz schlecht werden sie nicht sein, aber so irgendwie, also keine wirkliche Rolle spielen. Ja, aber das stört natürlich die anderen LA-Fans nicht.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass mich das gar nicht stört.
Und was dich wahrscheinlich auch gar nicht stört, ist aber, wie sich die Saison der Boston Celtics entwickelt. Weil nachdem wir gerade die Pacers hatten, die Celtics sind für mich ähnlich traurig und ähnlich überraschend, weil, okay, sie haben Jrue Holiday abgegeben, Jason Tatum ist verletzt.
Ja, aber.
Aber scheinbar ist auch Al Horford super wichtig gewesen, weil irgendwie scheinen sie nicht so richtig eine Identität zu haben. Und Jaylen Brown als alleiniger Go-To-Guy ist zu wenig bisher.
Ja, also Boston momentan unter der 500er-Marke.
Ja, eben.
Mehr Niederlagen als Siege und fast Schlusslicht, also wenn da nicht Brooklyn wäre, die noch schlechter sind. Überraschend, muss ich sagen. Ich bin natürlich kein riesiger Fan von Boston als Lakers-Fan, aber dass sie so schlecht sind, damit habe ich nicht gerechnet.
Null.
Klar war Al Horford auch ein wichtiger Spieler, aber der hat jetzt nicht von den Statistiken so einen großen Unterschied gemacht. Und da dachte ich, dass sie das zumindest auffangen können.
Porzingis haben sie auch abgegeben, den habe ich jetzt vergessen. Also ja, ist schon viel.
Ja gut, ja.
Also ist schon viel.
Und, aber die Verletzung von Tatum war ja keine Überraschung. Damit sind sie ja in die NBA-Saison gestartet. Mit der sind sie ja praktisch auch in die Offseason gestartet und wussten, dass sie das irgendwie auffangen müssen mit neuen Spielern. Ja. Die sind nicht gut.
Nee, also gar nicht. Und das finde ich halt irgendwie dann, Also Jaylen Brown, auch ja Finals-MVP gewesen und so schon. Und ja wirklich ein etablierter Top-Spieler. Aber anscheinend nicht der Go-To-Guy, nicht der Leader, nicht der, der das Team besser macht. So schaut es bisher aus. Mhm. Und dann eventuell ein Roster mit zu vielen What-If-Spielern, mit zu vielen Spielern, die vermeintlich Potenzial haben, es aber nicht kontinuierlich abrufen. Also ich hatte zum Beispiel auf meinem Fantasy-Zettel Peyton Pritchard. Mhm. Muss ich sagen, ich verfolge so ein bisschen die Stats mit. Gut, dass ich ihn nicht bekommen habe oder nicht gepickt habe, weil sind jetzt nicht die Numbers, die ich mir versprochen hätte. So, ja. Und das sind halt zu viele von der Sorte. Auch Anthony Simons, der bei den Blazers 22, 23 Punkte im Schnitt gemacht hat, der zündet nicht so wirklich. Der hat ganz viele so Spiele, so 11, 12 Punkte und so.
Der kommt von der Bank aber, ne?
Genau, kommt meistens von der Bank, aber kriegt auf jeden Fall seinen Scoring-Punch nicht auf den Court und deswegen sind die Celtics, und das ist natürlich schon dann krass, wenn du über Jahre jetzt, und das muss man, so ehrlich muss man ja sein, über Jahre vielleicht das beste Team im Osten war, also wenn du jetzt wirklich so die letzten 5 Jahre nimmst, ist Boston das Team ja gewesen, dass du dann jetzt auch so ein bisschen im Niemandsland versinkst aktuell zum Saisonstart. Klar, wir wissen, was die Gründe sind, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es sich so bemerkbar macht. Also ich hatte an sich das Gefühl, die wären weiterhin ein solides Team. So.
Ja. Kleine Überraschung für mich auch noch ist, wie gut oder wie überraschend Philadelphia gestartet ist.
Safe, ja.
Glaube ich, einen großen Anteil daran hat natürlich VJ Edgecomb.
Ja.
Weil den habe ich unterschätzt, was der an Spielzeit schon bekommt, was der an Verantwortung übernimmt. Maxey wusste man natürlich und Embiid war das große Fragezeichen, aber Edgecomb scheint es aufzuwiegen tatsächlich, was Embiid da teilweise verkackt und zumindest steht Embiid ja auch auf dem Feld.
Ja.
Deswegen tatsächlich eine Überraschung. Also ich hatte die oder wir hatten sie nicht als Playoff-Team und da sind sie jetzt aber momentan.
Genau. Ja, aktuell also sehr stabiler Start, trotz dieses, ja, Risikofaktors, Unsicherheitsfaktors Joel Embiid. VJ Edgecombe, der krank in die Saison reingekommen ist, hat jetzt auch so ein paar quasi Durchschnittsspiele schon abgeliefert. Das ist jetzt nicht so, dass der jedes Spiel komplett zerreißt. Dafür hast du dann Spiele, wo Kelly Oubre Jr. irgendwie 29 droppt oder so.
Ja,
also,
den
ja,
habe ich im Fantasy-Team.
Ja, ja, da siehst du. Und dann muss man schon sagen, da haben die doch in der Offensive auf jeden Fall genug Spieler mit großem Scoring-Potenzial. Und ja, fangen das immer wieder gegenseitig irgendwie auf. Deswegen bis dato, Philly scheint auch irgendwie so eine ganz gute Energie im Team jetzt zum Saisonstart zu haben. Ja, also freut mich. Ich bin auch durch meinen Iverson-Fantum immer und durch meinen Namen vielleicht immer Philadelphia-Sympathisant auf jeden Fall. Kann aber Joel Embiid einfach nicht sehen. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ich den hart die Daumen drücke. Aber VJ Edgecombe hat die Situation für mich auch so ein bisschen geändert natürlich.
Ja.
Aber ja, da haben wir uns so leicht getäuscht bis dato.
Dann lass uns noch kurz über Dallas sprechen, die für mich auch so eine Überraschung, aber im negativen Sinne sind. Man konnte natürlich nicht damit rechnen, dass sich, obwohl, eigentlich konnte man damit rechnen, dass Anthony Davis sich wieder verletzt, aber dass er sich so früh verletzt und dann praktisch alles runterreißt und dass Klay Thompson eigentlich kein Basketballer mehr ist.
Also Klay Thompson ist geisteskrank. Also das ist wirklich, der hat heute, crazy, also am Tag der Aufnahme einfach genullt.
Kann man schon mal machen. So. Was hat der Spielzeit bekommen? Über 20 Minuten.
Ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
Ja. Ja, das ist nicht gut. Und,
aber er kam von der Bank zumindest, glaube ich, schon mal.
Ja, die sind halt auch auf dem letzten Platz in ihrer Division. Noch einen, sogar hinter New Orleans.
Ja.
Ich glaube, dass sich das noch so ein bisschen einpendelt. Wir hatten New Orleans als Schlusslicht.
Ja.
Ich glaube, sobald Anthony Davis wieder fit ist, und das soll er tatsächlich in den nächsten 3-4 Tagen sein, glaube ich, dass die wieder in der Tabelle steigen werden. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wir mit unserem Tipp, dass sie die Playoffs erreichen, nicht so falsch liegen. Also ich glaube, das Team, wenn es gesund ist, und wir gehen mal davon aus, dass sie irgendwann gesund werden, ist gut genug, um die Playoffs zu erreichen. Ja, weil
also ich
Kyrie Irving fehlt ja auch noch.
Genau.
Und tatsächlich Cooper Flagg übernimmt gerade viel Verantwortung. Aber ich hoffe, dass dann, wenn Irving und Davis wieder zurück sind, Cooper Flagg dann auch so ein bisschen, ja, also nicht sich zurücklehnen, aber dass
auch ein
dass
bisschen
er zumindest
Rookie sein darf.
Ein bisschen Rookie sein darf,
genau.
Ja. Und,
weil das ist schon echt eine komische Situation. Also dann hast du so einen hart etablierten Mehrfach-Champion wie Klay Thompson neben dir, von dem er natürlich was lernt, 100%. Aber wenn der halt so gar nicht da ist oder so einfach nichts macht, gar nicht liefert, null Punkte scored. Was weiß ich, wie oft dieses Jahr schon Single-Digit-Scoring-Games hatte. So. Das ist einfach ja ein Schatten seiner selbst. Anders kann man sie nicht ausdrücken. Also das ist wahrscheinlich das Gegenteil vom Most Improved Player, so, also the Most Declined Player, so ungefähr. Also es ist wirklich alarmierend, kann man nicht anders sagen. Und eigentlich ist ja Werfen was man so am wenigsten verlernt, würde man meinen, aber das haut so gar nicht hin. Und dann mit der AD-Verletzung ist, also Dallas aktuell unter ferner Liefen, kann man nicht anders sagen. Geht gar nichts, so, Und ja, und was ich noch zuletzt, welches Team ich noch an, oder zwei Teams, weil wir beide als die Contender im Osten deklariert haben.
Mhm.
Die Cavs kommen jetzt wieder in die Spur, dass die auch wie ein Contender auftreten, haben brachiale Scoring-Outputs, haben irgendwie, glaube ich, zweimal in einer Woche die 140 geknackt. Zerlegen die Gegner teilweise, sind super deep, haben wahnsinnige Optionen auch offensiv. Ist jetzt nicht so, dass Donovan Mitchell jedes Spiel irgendwie 48 scoren muss, der macht 25, der Darius Garland ist jetzt wieder da, macht seine 20, Mobley macht um die 20, Jared Allen macht 15 bis 20, so, also wahnsinnig gut verteilte Punkte, super schnelle, effiziente Offensive, gut von außen. Also die werden auf jeden Fall tatsächlich ein Contender sein, glaube ich, im Osten. Wer bisschen struggled bis dato, sind die Knicks tatsächlich. Also struggled ist vielleicht zu hart ausgedrückt, aber es ist jetzt nicht so dieses eindeutige Contender-Ding, sondern da sind schon ein paar Spiele dabei gewesen, wo man sich so denkt, na, was ist denn mit denen los? Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, weil das Team ja im Endeffekt 1-1 das gleiche ist wie vorher und man ja komplett seine Identität hatte, seinen Rhythmus hatte. Jeder weiß, was der andere kann, wie der andere spielt und so weiter. Und da bin ich so minimal enttäuscht, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht alarmierend. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett vergessen haben, wie Basketball funktioniert. Aber sind nicht so stark reingekommen, wie ich das erwartet hätte.
Ja. Zu guter Letzt, lass uns noch kurz über die Renaissance eines deiner Lieblingsspieler sprechen, und zwar Russell Westbrook.
Oh ja.
Der in Sacramento, auch wenn die Sacramento Kings die ganze Zeit verlieren, so ein bisschen aufdreht.
Ein bisschen ist gut.
ist mittlerweile wieder in die Starting Five gerückt.
Ja.
Dennis Schröder hat komplett versagt in seinem letzten Spiel. Also 0 von 10 ist schon hart. Und 0 von 5 von der Dreierlinie. Ja, aber Russell Westbrook mit 24 Punkten, 9 Assists, 6 Rebounds.
Ja, ja, er hat jetzt 3 Spiele hintereinander, war er der alte Russell Westbrook quasi. Also nicht nur von der reinen Statline. Ich weiß nicht, war das eine nicht sogar ein Triple-Double?
Das eine war ein Triple-Double, ja.
Genau. Und sonst auch immer Boxscore gut voll, jedes Spiel über 20 gemacht. Also 3 Spiele vom Feinsten tatsächlich. Wie du sagst, die Kings sind halt irgendwie trotzdem, man weiß nicht so ganz, wo es bei denen hingeht. Also so, keine Ahnung, es ist irgendwie schwer, die einzuordnen auch, muss ich sagen. Aber das ist natürlich, also freut mich sehr, weil das war einfach eine der traurigsten Sachen dieses Jahr. Jetzt wird er demnächst bei den Shanghai Sharks unterschreiben oder irgendwie so. und auf einmal ist er aber da, so auf dem allerletzten Drücker noch einen Kaderplatz bekommen in Sacramento, was dann im ersten Moment so, oh shit, könnte für Dennis Schröder blöd sein. Hat sich dann aber jetzt gut entwickelt. Aber wenn Dennis Schröder halt weiterhin quasi nachlässt, während Russell Westbrook wieder sein altes Ich entdeckt hat, dann könnte es für ihn doch ein bisschen das Wackeln anfangen. Hoffe ich natürlich nicht, aber krass. Also ich hatte ja Westbrook ganz am Anfang in der Fantasy League, habe ihn gedroppt, habe ihn jetzt wieder mir zurückgeholt natürlich.
Hast du? Ja, okay. Ich habe mich noch gerade gefragt, ob
der
noch
wieder, heute, ob der noch da heute ist. Früh erst, weil ich am Anfang dem Ganzen nicht so getraut habe. Weil er hat halt vorher schon echt dann Sachen gemacht, also auch nachdem ich ihn gedroppt hatte, wo ich so dachte, buh, er hat es wirklich verlernt, mehr oder weniger. Und dann auf einmal, also als hätte er den Schalter umgelegt, auch wenn man sich die Zusammenfassung anschaut, die Art und Weise, wie er den Korb attackiert und so, krass. Also er ist anscheinend wieder da. Ich hoffe, er kann das halten. Also so arg halten wird er es nicht können, weil das sind All-Star-Numbers, die der da jetzt gerade auflegt. Das bezweifle ich so ein bisschen. Aber das freut mich ungemein. Ja, das ist Renaissance, da hast du es gut getroffen, ja, weil das ist genau das, was da gerade passiert in Sacramento.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, Fantasy League, das Thema. Ja. Wir spielen diese Woche gegeneinander, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, dann haben wir gegeneinander gespielt.
Ja.
Also ich prophezeie, dass ich natürlich verloren habe, weil momentan sieht es nicht so gut aus.
Oh, gestern, du hattest gestern, noch Glück gestern.
Gestern war es 2-7 und heute Morgen war es 3-6.
Yes.
Und es ist noch ein Spieltag oder zwei Spieltage jetzt noch, Samstag und Sonntag. Sieht nicht so gut aus. Ich habe Verletzte, muss ich dazu sagen. Sehr
viele
sogar.
Und ich habe 2 nicht gemerkt, beziehungsweise konnte ich nichts dagegen machen, weil Steph Curry einfach out war. Und mein Lieblingsscorer Cam Thomas ist jetzt auf der Injured List gelandet, wird in 3 bis 4 Wochen re-evaluated. Yes. Und das habe ich nicht gesehen gehabt gestern. Und dann deswegen sind mir die 2 flöten gegangen. Sonst hättest du das letzte Russell Westbrook Game nämlich auch noch kassiert, weil den hätte ich mir dann direkt geschnappt. Aber ja, das Ja, es sieht gut für mich aus aktuell. Schauen wir mal am Anfang der Woche, wie es dann wirklich gelaufen ist. Aber
ja, ich prophezeie ein 7-2 für dich. Echt, ich habe Benedict Mathurin auf der verletzten Liste. Ich habe Anthony Davis auf der verletzten Liste. Wer war der Dritte? Zion Williamson habe ich auf der verletzten Liste. Shit. Das tut mir alles sehr, sehr weh, weil die normalerweise auch meine Wurfquote hochhalten. Gerade Anthony Davis und Zion Williamson. Und seitdem mache ich unter 40%, glaube ich.
Ja, das ist bei mir.
Mir fehlen halt auch diese 50 Punkte und 10, 15 Rebounds. Naja, aber es ist noch früh in der Saison.
Es ist noch früh in der Saison, aber ich muss noch zwei Sachen zur Fantasy League sagen. Eine ist auch wirklich krass für die NBA. Also die eine ist mein Pickup Ryan Kalkbrenner von den Hornets. Ist ein absoluter Glücksgriff bis jetzt gewesen. Also er hat, glaube ich, ganz am Anfang hat er dann gleich ein Double-Double gehabt. Seitdem, also so Punkte, Rebounds sind solide. Ich glaube, was wird er jetzt im Schnitt haben? 9 Punkte, 8 Rebounds oder so. Also ist schon gut für Fantasy League. Aber der Kerl blockt Schüsse. Also er ist wirklich, der hat jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Spiele in Folge 4 Blocks gehabt. Und das hatte ich natürlich nicht auf dem Zettel. Also ich meine, es ist ein 7-Footer, so 7-1, glaube ich.
Ja.
Aber dass so ein Rookie-Center da bei den Hornets, die ja auch wieder mal komplett um, was weiß ich was, spielen, aber nicht um die Playoffs, dass der dann da seine 25 Minuten Spielzeit bekommt und 4 Blocks ständig auflegt und so, das ist für mich tatsächlich aktuell ein großer Bonus, weil so eine Kategorie wie Blocks können von einem Spieler krass beeinflusst werden in der Fantasy League, wenn man einen guten da hat. Da bin ich sehr zufrieden. Und weil ich vorhin gesagt habe, dann machst du so eine Detroit Pistons-Saison. Die Detroit Pistons tatsächlich sind bis dato sehr stark unterwegs, weil Cade Cunningham brutaler Leader anscheinend ist. Also ein richtiger klassischer Go-To-Guy, der legt wahnsinnig gute Stats auf. Ist der Ballverteiler und gleichzeitig der Topscorer, hat super Werte bei Punkte und Assists. Und Jalen Duren ist ein Top-Center anscheinend in der NBA. Mhm. Also der hat ein paar richtig fette Spiele abgeliefert. Also jetzt letzte Nacht quasi hatten die beide 30-10. Also er, Cade Cunningham 31 Punkte, 10 Assists oder so und er 30 Punkte und 10 Rebounds. Und damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich. Also ich dachte, ich hole den mir safe, aber ich dachte, es geht wieder in so eine 15, 16 Punkte, 10, 12 Rebounds Richtung. Aber er hat, keine Ahnung, ich habe noch kein Spiel gesehen, weil wird mich brennend interessieren, wie das dann komplett aussieht. Aber dass der jetzt so ein Scoring-Threat ist, habe ich nicht gedacht. Und dementsprechend sind die Pistons halt auch weit oben in der Tabelle.
Also, wenn du von Ryan Kalkbrenner sprichst, gilt die Regel, wer Kalkbrenner sagt, muss auch Knüppel sagen.
Ja.
Weil Con Knüppel bei den Charlotte Hornets komplett durchdreht. Stimmt, und es gibt jetzt schon Gerüchte, so von wegen, vergiss LaMelo Ball, das ist Con Knüppels Team. Weil der spielt einfach unglaublich, hat 30 Punkte gemacht im letzten Spiel, natürlich mit 40 Minuten, aber überhaupt krass, dass ein Rookie 40 Minuten bekommt. Natürlich haben sie das Spiel auch verloren, da hast du ganz recht, dass die Charlotte Hornets so ein bisschen ins Nirgendwo gehen, aber das ist ja für unsere Leute Knüppel und Kalkbrenner ganz gut.
Ja,
safe. Eigentlich,
ja,
die Spielzeit ist da und wenn es um nichts geht, dann können die eigentlich machen, was sie wollen, weil dann wird so ein bisschen auf die Entwicklung geschaut. Und tatsächlich, Kalkbrenner hat auch gestartet, letzte Spiel.
Ja,
und
meistens Starting Five.
Die Hornets haben jetzt in der Starting Five Kalkbrenner und Knüppel.
Ja.
Kann man sich nicht vorstellen.
Nee, kann man nicht. Da fehlt noch der Dalton Knecht,
der
bei den Lakers gar keine Rolle mehr spielt und, glaube ich, sich irgendwie schon ausgeklinkt hat, wenn man da so Videos sieht. Der freut sich kaum mit, wenn irgendwelche
High Five muss man zu ihm hingehen.
War die Tage wieder ein Post. Den hätten sie schon behalten können in Charlotte. Dann hätten sie die, KKK wäre jetzt für 3 White Boys kein guter Spitzname, aber dann hätten sie die 3 Ks zusammen auf jeden Fall. Ja,
ja gut, in Charlotte wäre es vielleicht sogar gut angekommen.
Ja, okay. Ja.
Gut, dann, ich habe noch eine eine Frage an dich, die ich jetzt neulich im Internet gesehen habe. Wie du dazu stehst, würde ich gerne wissen, weil meine Meinung ist dazu klar. Weil Matt McClung, der NBA Slam Dunk Contest Winner, ich weiß nicht, ob er zweimal gewonnen hat oder nur einmal.
Ja, Back-to-Back war das jetzt.
Back-to-Back, ja. Ja, wurde von den Indiana Pacers, die ja bekanntlich diese Verletzungsprobleme haben, wurde erst, die haben ihm einen Vertrag angeboten über mehrere Jahre. Den hat er auch unterschrieben.
Ja.
Der Vertrag war nicht garantiert.
Ja.
Non-guaranteed. Und jetzt haben sie ihn gewaved für Maren Morris, glaube ich.
Ja.
Und die Frage ist, die im Internet aufgetaucht ist, sollte Matt McClung überhaupt beim Slam Dunk Contest mitmachen dürfen, wenn er nicht mal ein NBA-Roster schafft?
Nee, also ich fand das die letzten Jahre schon beknackt.
Danke.
Weil er hat ja quasi, war das nicht einmal sogar ein 10-Day, den er bekommen hat oder so, dass er quasi in dem Zeitraum offizieller Kaderspieler ist.
Ja.
Das ist ein Schmarrn. Also,
er kann halt super danken und deswegen haben sie ihn reingeholt, aber dann können sie auch die Jungs von Danke-Lied reinholen oder so.
Exakt, also du nimmst da jemanden, der quasi wie so ein Dankmaskottchen hergenommen wird, nimmst den, stellst den immer ins Rampenlicht, schaust so, sagst so, guck mal, die krasse NBA, bla bla. Dabei spielt er eigentlich nur G-League die ganze Zeit und schafft nie einen Kader und so wirklich checken tut man es aber auch nicht, weil dann, also der war jetzt bei den Pacers nicht schlecht irgendwie. Klar, dann haben sie anscheinend gemerkt, sie brauchen doch ein anderes Puzzleteil, um doch irgendwie mal eins mehr zu gewinnen. Aber dass du dann so ein non-guaranteed, also du musst dir auch mal vorstellen, was das für den Menschen, der ein Sportler ist, ja, das ist ein Wettkämpfer, der hat ganz viel harte Arbeit reingesteckt, um so weit zu kommen überhaupt, ja. Und natürlich hat ihm Social Media geholfen, weil er in der Highschool diese krassen Dunks schon gemacht hat. Also er hatte den Namen, aber es ist halt so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es ist mental, quasi fast masochistisch, was die NBA mit ihm macht. Also so immer wieder hochziehen, immer wieder fallen lassen, die ganze Zeit. Also es ist so ein dieses krasse Auf und Ab. Also ich weiß nicht, wie ich das wegstecken würde, weil, und jetzt ist ja fast der Gipfel, weil was meinst du denn, was das in dem ausgelöst hat? Non-guaranteed hin oder her, aber einfach einen richtigen Contract zu unterschreiben.
Ja.
Der nicht dieser Two-Way G-League Contract war, so dass du hin und her gehst, sondern eher ein richtiger NBA-Vertrag. Und wie lange hat's gehalten? Eine Woche? Zwei?
Sowas
ungefähr, ja. So.
Ein paar Tage.
Und nach ein paar Tagen wirst du gedroppt, obwohl du gar nicht schlecht gespielt hast, als du reingekommen bist. So.
Ja,
und
da haben
hasselst
alle gelacht.
Und der hat doch irgendwie 3 oder 4 Steals in dem Einspiel gehabt, glaube ich.
Ja.
So, was ist das? Also so, und das finde ich halt, das ist halt ätzend. Also ich meine, klar, das ist auch die Realität natürlich in der NBA. Wenn du kein Topstar bist, da ist es nicht schön, wie mit dir umgegangen wird. Da wirst du getradet von A nach B, ohne dass du Bescheid weißt und so weiter. Aber dieses Reinholen, rauskicken die ganze Zeit, das ständige Hin und Her. Ich meine, ey, am Ende ist er auch Millionär, um Gottes Willen. Also wahrscheinlich, aber ja, irgendwie, also menschlich.
Ja, mental ist es keine schöne Sache.
Also,
und dann wird er aber zum All-Star-Game wahrscheinlich wieder
zum
Slam-Dunk-Contest eingeladen, kriegt dann wieder eine Sondereinladung oder kriegt dann wieder von irgendjemandem einen 10-Day-Contract, damit er dann halt beim Slam-Dunk-Contest mitmachen kann. Das ist irgendwie, das ist nix. Also deswegen kann ich mich auch, das ist einer der Gründe, warum ich mich nicht für den Slam-Dunk-Contest begeistern kann und
das ist ein Quatsch. Also weiß ich nicht. Aber Mac McClung heißt er, wirklich.
Matt.
Nee.
Okay. Ach, das war ja Mac, McClung. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder, das war der Witz mit seinem Namen.
Ja.
Okay.
Aber ist einfach, also ich finde es tatsächlich relativ traurig, weil das auf der menschlichen Seite einfach echt nicht geil ist, wie das mit dem da. Also es ist so, weiß ich nicht. Der hat ja dann fast wie so ein Loser-Image, obwohl er ja alles andere als ein Loser ist. Weil ich meine, er hat sich so hochgearbeitet, dass er bis in die NBA gekommen ist, aber halt in die NBA für ab und zu mal ein paar Tage. Und das,
ja, das Problem ist halt, dass sein Name so bekannt ist,
genau,
dass immer, wenn er den Kader nicht schafft oder nur einen 10-Day-Contract bekommt,
dann ist
achten alle auf ihn, dann wissen genau auch alle, wer das ist,
ja, ne,
weil er halt zweimal den Slam-Dunk-Contest gewonnen, ja, hat.
Ah, da ist
das
er
ist natürlich, genau, also nicht den Roster zu schaffen, das passiert ja allemal in der NBA, ja, das ist nichts, ja, Besonderes. Die meisten, ja, schaffen den Roster nicht, ja, die echt irgendwie im Trainingslager mit dabei sind, aber bei ihm weiß man es halt, und wenn, ja, der Name auftaucht, dann ist er halt die Lachnummer, genau, er schon wieder.
Der ist so immer gefühlt, eine Schlagzeile so.
Ja,
ah, da
weil
ist
er
wieder
gefühlt bei 10
und
Teams
und
schon irgendwie,
ja, genau,
durchgefallen ist und immer irgendwie ins Trainingslager gekommen ist, ja, ein 10-Day-Contract bekommen hat und immer, wenn es dann darum ging, kann er sich jetzt mal für eine Saison bei einem Team halten,
ja,
wurde er gecuttet, ne? Und, ja, das ist halt scheiße.
Und jetzt sah es so gut aus und deswegen, ja, schon ätzend.
Kommen wir zu einer neuen Rubrik, neues Thema. Und
yes,
zwar, ta-ta-ta-ta, Eumel der Woche.
Ja? Jawohl.
Der Phil und ich, wir haben tatsächlich ein Wort oder mehrere Wörter, die wir ganz toll finden, die viel zu wenig benutzt werden. Und,
ja,
eines davon ist Eumel. Da sind wir, ja, vor ein paar Jahren drauf gekommen,
ja,
dass wir beide das Wort ziemlich lustig finden oder geil finden. Und das passt ganz gut, weil wir wollen jetzt, ab jetzt sofort in jeder Woche den Eumel der Woche vorstellen. Mhm. Den Spieler oder die Person, die in der letzten Woche negativ aufgefallen ist, zu der wir was zu sagen haben.
Ja.
Und ja, in dieser Woche sind es sogar zwei. Ich kann nicht immer versprechen,
genau,
dass es immer zwei sein werden. Aber dieses Mal hast du einen und ich habe einen.
Ja, ja. Und es kam nämlich auch so, natürlich, also wer uns schon länger zuhört, wir regen uns ja gerne über Sachen auf. Das gehört ja hier zum guten Ton. Du nimmst gleich nochmal einen Schluck Haterade, bevor es um den Eumel der Woche geht.
Tränen des Haterfans.
Ja. Und wir immer, wenn wir uns austauschen, was gerade so passiert, das sind natürlich die Sachen, die uns am meisten, wo am meisten Feuer in uns aufkommt. Wenn man sich über was aufregen kann und nicht nur was, sondern speziell über Personen. Und der erste Eumel der Woche ist jetzt vom Timing, deswegen nimmt man jetzt noch rein. Eigentlich ist letzte Woche schon passiert, war aber nach unserer letzten Aufnahme. Ist jemand, über den wir uns natürlich sehr oft schon aufgeregt haben, der gern normal mit Waffen rumfuchtelt und so weiter.
Piu, piu.
Und das ist mal wieder Ja Morant, weil er hat nicht lange gewartet, bis er sich den ersten offiziellen Eumel der Woche Titel vom Podcast abgeholt hat, weil er direkt vom Saisonstart weg irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt bei den Grizzlies. Er bringt nicht seine Leistung. Das ist jetzt natürlich noch nichts, was dich zum Eumel der Woche macht, weil das kann passieren. Es ist trotzdem für mich ein bisschen überraschend, auch wenn du dir die reinen Stats anschaust, hat er, obwohl er die gleiche Spielzeit hat wie auch letzte Saison, hat er einen guten Dip, vor allem bei den Wurfquoten.
Mhm.
Und das ist so das eine, ey, wenn dein Wurf nicht fällt, dann fällt er nicht und so, da kommt man immer, also wenn du halt mit einem Slump in die Saison startest, ist natürlich beschissen. Aber
das ist
da
immer ein Fantasy-Team übrigens.
Ja, das ist gut. da kannst du dich aber halt irgendwie immer wieder rausziehen, aber nur wenn du willst. Und das ist das, was ich sagen muss, was bei Ja Morant so gar nicht danach aussieht, weil so kamen wir drauf, wir haben letzte Woche das Lakers-Grizzlies-Spiel angeschaut und die Körpersprache, die Aufopferungsbereitschaft, die Energie.
Der Einsatz.
Der Einsatz, das war nicht vorhanden auf dem Feld. Und wir haben da schon als wir ein Schnitzel essen waren, drüber gesprochen, dass das irgendwie nicht mehr der Ja Morant ist, den man kennt. Also was ist mit dem? Wo ist diese übertriebene Energie hin? Ja, also dieses, was fast ja zu viel war, was ihm ja teilweise fast geschadet hat, was ihm aber auch den Most Improved Player schon eingebracht hat und so. Also, weil der Typ ist ein echter Superstar, wenn er das abruft, was er kann. Und das heißt nicht nur eben Moves, sondern die Energie, das Wesen, das er hat. Und da haben wir uns schon gedacht, so okay, also irgendwas stimmt bei denen nicht. Und dann haben wir am Abend uns einen Clip hin und her geschickt von ihm nach dem Spiel, in der Umkleidekabine beim Interview und es ging fast in Allen Iverson Practice Richtung. Er hat einfach auf jede Frage, die gestellt wurde, immer gesagt, ask the coaching staff. Mhm. Ja, und das ist natürlich sehr alarmierend, würde ich sagen, aus Grizzlies Sicht, aus Fansicht bei den Grizzlies und alarmierend, was seine Persönlichkeit angeht, weil nach all dem Theater, nach all den Sperren, nach all dem Waffengefuchtel und so weiter, wo man denkt, okay, der hat so ein bisschen so ein Mindset-Shift jetzt hinter sich, der ist ein bisschen geläutert, der ist sich mehr seiner Rolle bewusst, seiner Chance bewusst, die er im Leben hat und so, hat er nichts Besseres zu tun, als in der ersten beziehungsweise zweiten NBA-Woche das Fass so aufzumachen und quasi zu sagen, der Trainer oder ich. Und das qualifiziert in meiner Meinung nach auf jeden Fall für den Eumel der Woche, weil wenn du der Franchise-Player bist, wenn du das Gesicht des Teams bist, wenn du ein absoluter Superstar bist mit eigener Signature-Schuhline und so weiter und so fort, die Kinder schauen zu dir auf, du bist, kommst vor allem bei Jugendlichen halt brachial gut an, spielst für deine Verhältnisse nicht gut und hast dann nichts Besseres zu tun, als quasi zu sagen, der Coach oder ich, also bei dem Coaching-Staff braucht ihr euch nicht wundern. Also ich glaube nicht, dass das Coaching-Staff dafür verantwortlich ist, dass Ja Morant bis dato halte ich fest, also es ist wirklich...
Weiß keiner besser als ich.
12,8% von der Dreierlinie trifft.
Ja.
12,8%, das heißt in Zahlen ausgedrückt, er hat von 47 Dreierversuchen 6 Stück im Korb untergebracht bis dato. Da kann das Coaching-Staff nichts dafür. Ja. Du triffst einfach deinen scheiß Wurf nicht. Und seine normale Field-Goal-Percentage ist 37,9, also insgesamt. Das heißt, da geht überhaupt gar nichts zusammen aus dem Feld. Und das gepaart mit dieser Einstellung und mit dieser Attitude zu sagen, ask the coaching staff, weil die Motherfucker bremsen mich, die haben ja keinen Plan quasi so, muss ich sagen, das ist ein Theater, das kein Team braucht und vor allem nicht zum Start der Saison, weil die Zeichen stehen auf Saison zum Wegschmeißen, wenn da sich nicht grundlegend was ändert. Und ich hoffe nicht, dass der Coach gehen muss, weil das wäre irgendwie, finde ich, das falsche Signal.
Das wäre das falsche Signal und ich glaube nicht, dass das tatsächlich passieren wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Ja Morant spätestens zum All-Star-Break kein Memphis Grizzly mehr ist.
Ja, das
weil
hoffe ich fast.
Ja, auch als Franchise, ja. Du hast dir das jetzt, glaube ich, lang genug angesehen mit dem Spieler. Du hast dem praktisch 3 Jahre, 4 Jahre lang die Hand gehalten, auch wenn er irgendwie suspendiert worden ist wegen Waffen. Piu, piu. Mhm. Und dann, er wird suspendiert von der NBA. Du als Team hältst trotzdem zu ihm und er quittiert es so, dann musst du irgendwann sagen, ja, okay, dann schauen jetzt, was wir für dich bekommen können und du kannst woanders dein Glück versuchen. Das wird vielleicht ganz gut passen, wenn er zu so einem Team wie Washington geht. Vielleicht tut ihm das mal gut.
Vielleicht, ja.
Na, für 1-2 Jahre dort zu spielen, na, um gar nichts zu spielen.
Ja, und das ist halt eben jetzt die Frage, weil die Grizzlies, und das ist ja dann das Allertraurigste an der Situation, es ist super ähnlich wie die Allen Iverson, Larry Brown Geschichte, die aber ja nach ein paar Jahren quasi so aufkam, als dann eine Krisensitzung einberufen wurde, Coach, Spieler und President oder Owner, so yo, reißt euch mal zusammen, dann ist bei Allen Iverson so der Groschen gefallen, der macht ja alles nur in meinem Sinn. Vielleicht gibt es so einen Moment, ich glaube irgendwie nicht dran, weil Ja Morant hat halt, also wie gesagt, er war Most Improved Player, er war schon jetzt 2-mal All-Star. Er ist ein Superstar, vor allem für die junge Zielgruppe und es ist ja nicht nur so, dass er krasser Einzelzocker ist, sondern er hat ja tatsächlich auch schon des Öfteren gezeigt, dass er eigentlich ein Leader ist und dass er dieser Franchise-Player ist und die Grizzlies waren ja bärenstark. Grizzlies.
Oh, wow.
Die Grizzlies waren ja bärenstark teilweise. Also vor ein paar Jahren noch waren die ja wirklich, da hast du gedacht, okay, das geht von der Entwicklung her fast zu schnell, dass Ja Morant da jetzt so reinbrettert. Aber irgendwie hat er durch seine ganzen Off-Court-Antics so den Faden verloren. Ist jetzt, wirkt wie ausgewechselt so ein bisschen. Und ja, deswegen geht's für die gesamte Franchise jetzt in die falsche Richtung und das kann natürlich nicht sein. Deswegen mein erster Eumel der Woche, Ja Morant, 6 von 47 von hinter der Dreierlinie bisher. Keine guten Stats und eine beschissene Attitude und Körpersprache, Einstellung zum Game. Deswegen Eumel der Woche Nummer 1,
Ja Morant. Okay, dann lege ich direkt direkt nach. Mhm. Mein Eumel der Woche ist Paul Pierce.
Ja, okay. Ich habe jetzt auf einen aktiven NBA-Spieler gewartet, aber ja.
Ich glaube, der wird nicht das letzte Mal auftauchen als Eumel der Woche. Also da werden wir vielleicht sogar ein Back-to-Back auspacken müssen bei ihm. Paul Pierce wurde in einem Podcast gefragt, wie findest du heraus, ob dich deine Freundin wirklich liebt? Und die Antwort von Paul Pierce war, betrüg sie und schau, wie sie reagiert.
Da habe ich direkt mein Mic umgeschmissen bei der Frage. Du Scheiße.
Wie findest du heraus, ob dich deine Freundin wirklich liebt? Ja. Betrüg sie und schau, wie sie reagiert. Das hat ein erwachsener Mensch ins Mikrofon gesagt für Leute mit Ohren. Das ist... What?
Das ist geisteskrank.
Paul Pierce ist ja bekannt dafür, dass er wahnwitzige Aussagen trifft. Das ist jetzt nicht das letzte Mal, oder es war jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwas gesagt hat, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Aber das ist so das Neueste. Das ist jetzt tatsächlich so vor ein paar Tagen passiert. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon Eumel der Woche benennen muss, Paul Pierce bietet sich mir so an, dann muss ich nicht auf einen aktiven Spieler warten.
Das war ein Alley-oop auf jeden Fall.
Das war ein Alley-oop. Das war eine Vorlage. Das war ein Steilpass. Kann ich nicht Nein sagen. Paul Pierce hat nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Nee, also das weiß man ja schon länger und das ist wirklich, das ist ja Wahnsinn, was der abliefert. Das ist ja, also dass ein Spieler oder ein erwachsener Mensch sowas sagt, der eigentlich so eine Championship-Legacy hat, dass der wirklich ununterbrochen an seiner eigenen Legacy sägt, indem er so eine Scheiße von sich gibt und also von sich gibt, macht irgendwelche Stripper-Skandale immer mal zwischen Reihen und Zeug und halt wirklich so wahnwitzige Aussagen. Aber das jetzt ist schon, das gehört zu seinen absoluten Go-Zitaten, glaube ich.
Könnte sein Top-Hit sein.
Also da hat er auf jeden Fall einen Hit gelandet, weil das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Einstein-Level. Eumel. Also,
wird schwer
zu toppen sein nächste Woche. Ich weiß nicht, wen ich da nächste Woche als Eumel der Woche nominieren werde, aber Paul Pierce ist natürlich...
Das ist wirklich schwer zu toppen. Also das ist eine der dümmeren Aussagen, die ich in den letzten Monaten, Jahren vielleicht gehört habe. Also vor allem von einem NBA-Spieler. Also das ist ja wirklich...
Ernst gemeint. Das war nicht irgendwie im Witz. Sondern es war super ernst gemeint. Er hat halt Beziehungsratschläge verteilt.
Buh. Ja, okay.
Kann man schon mal machen.
Das ist schon der ultimate Test auf jeden Fall. Ne?
Ja, also wer das, also an alle All-Ball-Podcast-Hörer, wer das ausprobiert, bitte in die Kommentare schreiben, gucken, wie eure Freundin reagiert, dann wissen wir Bescheid, ob das funktioniert.
Also wer den Paul Pierce-Test macht, bitte Bescheid sagen, wie es ausgegangen ist, weil ist sehr spannend auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann Eumel der Woche haben wir damit abgeschlossen und lass uns zu einem neuen Thema gehen und zwar von der anstehenden, in der Zukunft am Horizont wartenden NBA Europe gibt es News, die du noch nicht mitbekommen hast und das ist jetzt praktisch eine Live-Reaction.
Ja,
Leute an den Geräten, schaltet auf Video um, weil jetzt könnt ihr das Gesicht vom Phil sehen. es wurden ein paar weitere Teams benannt.
Okay. Wie viele? Ja.
5 oder 6.
Ja. Oh, okay. Shit, ja, dann fühlt sich ja jetzt schon nach Liga an fast.
Ja. Also Joe Varden von The Athletic ist die Quelle. Mhm. Und das Zitat lautet expected to join. Ja, also es ist noch nicht offiziell, aber expected to join sind Teams, Real Madrid,
aha,
FC Barcelona,
aha,
LDLC Villeurbanne.
Okay, okay.
Bayern München.
Okay.
Alba Berlin.
Okay, ja gut.
Und Galatasaray Istanbul.
Mhm. Ja gut, also das sind jetzt immerhin die Namen, die man da braucht auf jeden Fall. Weil
nicht
ja,
Manchester und London.
Genau, weil ja, es zum einen etablierte Basketballteams sind. Also ich, Villeurbanne ist quasi Asvel, glaube ich, vorher gewesen, oder bin ich?
Also sie heißt tatsächlich LDLC Asvel,
ja,
Villeurbanne.
Genau,
dann
das sind die, ja,
das
ja,
falsche Ding von, ja, ja.
Die sind, das ist ja quasi das Tony Parker-Team, mhm, da wo er der Owner ist, und das macht auf jeden Fall Sinn. Galatasaray macht natürlich auch Sinn, vor allem halt, also wenn das so, ich nenne es jetzt einfach mal Weltmarken sind, weil sie halt auch so Basketball und Fußball bei beiden Sachen etabliert sind und halt so, ja, keine Ahnung, jahrzehntelange Tradition. Deswegen bin ich da jetzt erstmal beruhigt im Verhältnis zu Manchester und London, was natürlich auch wieder typisch NBA ist mit ihrem UK-Spleen, den sie da haben. Ja. Aber spannend, dass ich glaube, Asvel Villeurbanne, die sind, glaube ich, nicht mehr in der Euroleague dieses Jahr. Wenn ich es nicht ganz.
Also sind sie praktisch so wie Alba Berlin ausgestiegen?
Genau, also Alba, mhm, und die sind quasi draußen. Aber Bayern und die beiden spanischen Teams sind ja Euroleague. Und das ist halt, finde ich, was ganz Spannendes. Wie wird. Also, ab wann geht es los? Die ab nächsten Jahr schon? Nee.
Sollte nächstes
doch
Jahr, war
okay,
angepeilt, ja.
Okay, okay. Weil,
ich glaube nicht, dass sie das schaffen vom Timing her, aber ist angepeilt,
wie,
ja.
Aber wie, also was bedeutet das für insgesamt die europäische Basketballlandschaft, wenn quasi drei der etablierten Euroleague-Teams jetzt diese NBA Europe joinen? Weil du kannst nicht alles machen. Also es ist ja jetzt schon auch vom Aufwand für die, also du wirst nicht Euroleague und NBA Europe gleichzeitig spielen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind jetzt schon viel zu viele Spiele. Also wenn du bei, ja, Bayern spielst, hast du ja, du hast ja eh schon fast so viele Spiele wie in der NBA so ungefähr.
Also ich hoffe mal nicht, dass es einfach die Euroleague ist, die sie dann umbenennen in NBA Europe.
Mhm.
Ne? Weil, mhm, momentan riecht es so ein bisschen danach, wenn sie so, ja, drei,
okay,
Viertel,
ja,
derselben Teams übernehmen und dann einfach sagen, ja, ab nächstes Jahr heißen wir NBA Europe und sich nichts ändert, dann, mhm, ist so, ja, mal.
Aber crazy, aber, dann hätten wir, ja, in München ein NBA-Team quasi, das ist ja hart.
Hätten,
ja,
wir ein NBA-Team, ja.
Wahnsinn. Also ich bin weiterhin irgendwie skeptisch, ich bin weiterhin, also so, mir taugt dieser Ansatz nicht so ganz. Also was ich dazu nur sagen kann, ich habe neulich mit dem Len Werle mich unterhalten, der da auch so ein bisschen die ganze Zeit am Recherchieren ist und Insights rausholen, und der hat auch gesagt, das Einzige, was ja so am Horizont gerade steht, was für einen richtigen Basketballfan interessant wäre, wäre ja wirklich, wenn es dann so ähnlich wie es jetzt diesen In-Season Cup gibt in der NBA, wenn man da irgendwie was hinbekommen würde à la Final Four oder so, wo dann, mhm, die zwei Besten aus der NBA Europe gegen die zwei Besten aus der, ja, NBA an sich irgendwie so ein Mini-Turnier haben oder irgendwas, was auch was zählt. Also, dass, ja, das eben keine Preseason-Spaßspiele sind, wo irgendwelche, ja, keine Ahnung, Training-Camp-Spieler mitspielen, sondern schon der Real Deal und dann wirklich, nachdem sie sich ja immer World Champion auf die Fahnen schreiben als NBA-Champion, dann wirklich quasi so eine Art World Championship ausgespielt wird in so einem Viererturnier oder so. Da gibt es wohl Überlegungen, die in die Richtung gehen. Wann das konkret realisierbar wäre, keine Ahnung. Aber das wäre sowas, wo ich sage, okay, das fände ich geil. Ob es dafür aber eine extra NBA Europe braucht, ist halt für mich weiterhin fraglich, weil,
ja,
sorry, aber das sind halt, das ist, ja, keine Ahnung, es sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich weiß nicht, wie du es vereinen wirst. Ich weiß auch nicht, auch so im Spiel, ist die NBA Europe dann 4x12 auch oder bleibt es bei 4x10? Weißt du, also es sind lauter so Sachen. Wenn die Regeln auf die NBA-Regeln angepasst, habe ich dann auch 5 Schritte bei meinem Gather-Step oder keine Ahnung was. Also das sind lauter so Sachen, weiß ich nicht, der europäische Basketball ist gut so, wie er ist. Und ist gut, dass er auch so unterschiedlich ist im Vergleich zur NBA. Und deswegen weiß ich nicht, ob das hilfreich ist, wenn die NBA halt mit ihrem Hardcore-Kapitalismus, Money over everything-Ansatz da jetzt so krass reingerätscht. Wenn es entsteht und wenn es funktioniert, dann ist natürlich cool, wenn München dabei ist, jetzt rein für uns. So, wenn es Euroleague ersetzt, dann sowieso, weil irgendwas braucht es ja, aber ob das immer dieses NBA-Siegel ist, ist halt einfach, weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht.
Ja, die Frage ist halt, wie viel oder ob sich überhaupt was ändert. Ne? Also wenn das einfach nur bedeutet, sie spielen gegen solche Teams wie Barcelona, Madrid oder Galatasaray, dann ist so für uns so, spielen sie ja jetzt auch schon. Ne? Also
genau, ja. Ja, und also zu Real und Barca noch, also zu denen passt's, weil ja auch die Primera División, also La Liga im Fußball so krass auf Internationalisierung aus ist, dass vereinzelt ja schon offizielle Saisonspiele in den USA stattgefunden haben. Mhm. Also so, ich glaube, es fehlt noch, dass der Clásico Real gegen Barca irgendwie da stattfindet.
Wolltest du doch in Miami machen und dann haben sie so ein bisschen blockiert, ne?
Ja, und das ist halt sowas, also da muss man dann irgendwie auch das eigene Produkt schützen. Gleichzeitig sieht man ja auch, was die Euroleague macht mit Dubai und so. Also es ist eh nicht mehr so, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage rein europäisch, so meine ich es natürlich nicht, aber es wird eh alles so international, deswegen, also ich bin weiterhin skeptisch. Also wenn es dann so ein schwammiges Wischiwaschi-Projekt wird, diese NBA Europe, wo man dann sagt, ja, und die Ausnahme bilden dann noch Teams aus Dubai, Katar und Abu Dhabi und weiß ich nicht was, dann würde ist halt
natürlich
sowieso
passen mit dem Money
100%, das passt zur NBA wie sonst was, aber ja, also ich bin gespannt, aber dass da die Bayern und Alba direkt dabei sind, ist natürlich interessant. Ja. Also
expected to join, also ja, inoffiziell. Genau. Ja, also ja. Es ist keine offizielle Pressemeldung der Bayern oder Alba rausgegangen.
Ja.
Bitte wünsche ich mir, dass sich alle den Ball flach halten, die sich den Podcast jetzt anhören und nicht direkt zur Geschäftsstelle von Bayern rennen und sagen, die Jungs vom Allball-Podcast haben gesagt.
Ja. Ja, spannend. Also da müssen wir am Ball bleiben. Da, das ist
ja, da wird,
tatsächlich
glaube ich,
eins der interessantesten Themen, weil es halt so super, ja, weil es eine krasse Veränderung einfach ist. Sein kann, das wissen wir ja auch nicht, inwieweit sich da wirklich viel verändert. Aber es ist spannend.
Ja,
super spekulativ.
Ja.
So, ja. Krass.
Gut, du hattest noch eine Art Pet Peeve anzukündigen.
Ja, genau, davor, weil ich gerade, das ist mir jetzt gerade noch gekommen, könnte zu einem Rant ausarten. Nee, ich habe gerade gesagt, so wie das In-Season-Tournament, also der heißt Emirates Cup, gell?
Yes.
Weiterhin, ne? Und die alte Leier, wir hatten sie ja vor 2 Jahren schon, als das ganze Thema angefangen hat. Und ich bin grundsätzlich, finde ich es ganz cool, weil es ja in der WNBA auch schon länger gibt, den Commissioner's Cup da und so. Dieses In-Season-Tournament, es hat so einen kleinen Zusatzreiz zumindest. Und
die Courts sind ganz nett.
Genau, und das ist jetzt nämlich genau das Ding mit diesen Courts. Hast du den Boden von Minnesota gesehen?
War das der gelbe?
Der ist so neongrün.
Grün, ja.
Also, ich wiederhole mich, wenn ich sage, wieso testet kein Mensch vorher, ob dieser Boden quasi telegen ist oder
ja, das stimmt.
TV, Social Media clipgerecht irgendwie, weil
müssen sie Sonnenbrillen mit austragen.
Was dafür ist es? Also, es ist von Anfang an vogelwild, dass die so komplett bunt einfärben und du im Vergleich zu dem normalen Hardwood einfach, also ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, wenn du ein Brooklyn Nets Spiel schaust, hat ja dieser graue Boden schon manchmal den Effekt, wenn da schwarz gegen weiß spielt von den Trikots her, dass das fast wie schwarz-weiß Fernsehen aussieht, was aber irgendwie noch ganz okay ist. Aber wenn du halt den ganzen Boden in hellblau, in gelb, in rot, in orange, was weiß ich hast, die Spieler setzen sich ganz komisch ab. Also es sieht total unnatürlich aus. Aber jetzt dieser voll und jetzt dieser Neongrüne ist ja wie ein Greenscreen. Also es ist ja so völlig, das sieht gar nicht aus, als würden die auf dem echten Boden stehen. Mittlerweile, also die Bilder kann sich jeder, der es nicht gesehen hat, kann die Bilder auschecken, Minnesota Emirates Cup Floor googeln, Bilder und Videos, das sieht vogelwild aus und dieses Neongrüne reflektiert halt regelrecht, also du hast dann Bilder von den Spielern an der Freiwurflinie und die sehen aus, als wären sie halt von unten grün beleuchtet. So krass reflektiert oder leuchtet der Boden durch das Licht, das da drauf brettert. Und sorry, aber wer gibt es frei? Also sie sehen aus, als hätten sie grüne Zähne und so. Also es ist so völlig vogelwild, als wären sie so indirekt beleuchtet. Und es sieht halt einfach komplett beschissen aus. Also es sieht in der TV-Übertragung oder halt noch schlimmer, auf diesem kleinen Gerät auf deinem iPhone in der Hand, sieht es ultra beschissen aus, wie sich die Spieler da drauf bewegen und alles. Also es hat nichts Gutes an sich. Und ich verstehe dann einfach nicht, also weil das ist doch Jahr für Jahr das Feedback jetzt bisher gewesen, dass die Leute sich an diesen Böden stören. Mhm. Und sie denken so, yo, jetzt setzen wir noch einen drauf und nehmen Greenscreen grün quasi für den kompletten Hardwood von den Timberwolves. Sorry, Alter.
Ich stell mir gerade vor, du hast irgendwie so eine Apple Vision Pro und strahlst dir das direkt in die Augen. Ich glaube, dann kannst du direkt zum Augenarzt laufen danach.
Das sieht aus, Mann. Das ist einfach, es ist einfach nur ätzend. Und du gehörst wahrscheinlich wie ich zu den Leuten, die das super geil finden, wenn in den NBA Finals, was ja dieses Jahr jetzt wieder kommen wird, wurde ich glaube ich am Anfang betont, genau, dass das Logo drauf ist, dass die Trophy so quer über den Court geht und so.
Love it.
Da super ikonische Fotos entstehen da und alles richtig geil. Und auch wenn das eine riesen Trophy ist, dann ist es trotzdem irgendwie ein homogenes Bild, was da entsteht. Aber nicht, wenn du einen Farbeimer über diesen Court kippst. Und wie gesagt, keiner scheint es zu testen. Also wir reden hier von der NBA, einer absoluten Institution, einer Riesenmaschinerie an Marketing und sonst was. Und dann ziehen die das einfach durch und es sieht aus wie Kraut und Rüben. Und das muss ich sagen, also ätzend, ekelhaft. Das muss ich an der Stelle, jetzt ist mir gerade, als ich das gesagt habe mit dem Cup, ist mir das nochmal eingefallen. Also um Gottes Willen, schafft doch einfach diese beschissenen, also macht irgendeinen Court, dass du siehst, hey, das ist ja das Gute dran, hey, das ist so ein Cup-Game, voll in Ordnung, aber doch nicht so. Also so komplett.
Ja, ist ein bisschen übertrieben, ja.
Also einfach drüber. Ja, nimm so dem Ganzen, auch so, du ruinierst doch einen Madison Square Garden zum Beispiel mit sowas.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Nix Emirates
also,
Cup Court
wenn
aussieht.
Der so komplett blau oder komplett orange oder was ist ja, aber ja. Du nimmst doch irgendwie, du veränderst doch alles, also so die ganze Wahrnehmung von dieser Halle einfach und keine Ahnung, also das taugt mir überhaupt nicht, also das finde ich nach wie vor einfach katastrophal und jetzt eben, ja, weil es vorher noch nicht quietschig genug war, haben wir jetzt Neongrün. Besten.
Vor allen Dingen, ich denke mir, natürlich ist das Neongrün Teil der Minnesota Timberwolves Farbenpalette, es ist irgendwo da drin, aber es ist nicht die Hauptfarbe.
Nee.
Und warum man nicht irgendwie sich auf die dezenteren Farben konzentriert und das dann praktisch so als Akzente setzt, verstehe ich nicht. Warum sagt man, wir nehmen die kleinste Farbe in unserer Farbpalette und machen die quer über den gesamten Court?
Ich check's nicht.
Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann.
Ja, ich check's nicht. Naja, Pet Peeve habe ich angesprochen. Du hattest neulich das wunderschöne Beispiel Orlando Magic. Yes. Und mir ist dann auch jetzt neulich mal wieder aufgefallen, wie sehr mich solche Sachen stören, wenn Namen, Eigennamen, also Namen von Personen, Namen von Brands, Namen von Teams, wenn die falsch ausgesprochen oder falsch geschrieben werden. Mhm. Da kriege ich einen Anfall, vor allem wenn das in einem Kontext passiert, wo es eben nicht passieren darf. Ja, es ist auch bei uns zu meiner Kickszeit Also wenn ich jedes Mal 10 Euro bekommen hätte, wenn ich das Wort Adidas verbessert hätte, weil Adidas, weiß ich nicht, ob das jeder auf dem Schirm hat, aber wenn du in dieser Branche arbeitest, dann weißt du, dass Adidas komplett kleingeschrieben gehört. Immer. Mhm. Und dann kann's
nicht sein.
Ich dachte
gerade die Aussprache. Ich dachte, habe ich Adidas mein Leben lang falsch ausgesprochen?
Aber das sind so Sachen, ja. Es gibt Brands. Ballaholic zum Beispiel, unsere Kollegen aus Japan. Die schreiben ihren Namen immer komplett klein. Und das ist halt dann einfach Teil dieser Firmenidentität. Und dementsprechend hast du Adidas halt immer klein zu schreiben. Und ich bin jemand, also ich meine so Rechtschreibung und so. Ich bin auch nicht komplett fehlerfrei und Tippfehler passieren mal und so. Aber wenn du halt einfach Sachen falsch schreibst, die du nicht falsch schreiben darfst, die, weil du es besser weißt und wenn du, wenn es sogar im Arbeitskontext halt passiert und ich immer wieder den gleichen Leuten sagen muss, hey Adidas immer klein, hey Adidas immer klein, hey Adidas immer klein, da kriege ich halt einen Vogel, ja. Und das zieht sich bei mir, also es fällt mir dann immer wieder auf, das zieht sich bei mir halt durch. Also da, egal um was es geht, wenn Leute Shaquille O'Neal schreiben mit EI, so, statt O'Neal quasi O'Neal, so. Mhm. Wenn jetzt der neue Bürgermeister von New York, ja, Zoran Mamdani heißt, dann ist es M&N ist natürlich immer so, oh, da passiert es schnell. Aber Alter, wenn du den Namen irgendwo schreibst, wenn du den in einen Tweet reinhaust oder irgendwas, dann schreib, und es ist ja bei ihm so weit gekommen, dass er auch immer gesagt hat, it's Mamdani. So, ja, dann schreibt Mamdani und nicht Mandami. Oder Mandani oder Mamdami oder was weiß ich, weiß schon. Oder lernen, wie man Giannis Antetokounmpo schreibt.
Das muss man, das sollte man das mittlerweile
sind Sachen,
wissen, wie
die
das
kannst du
wird.
Nicht falsch schreiben und die kannst du auch nicht falsch aussprechen. Und das sind Sachen, also auch bei Namen von Menschen, finde ich, stört mich das so sehr, wenn andere, also Beispiel, jeder, der Fußball schon mal geschaut hat, wenn Lothar Matthäus ein Spiel mitkommentiert und Leroy Sané steht auf dem Platz, weiß jeder, dass er einfach Sahne sagt.
Ja.
Und das ist tatsächlich in dem Zusammenhang so eine Unverschämtheit, das ist so schwerwiegend, das ist einfach nur ein kleiner Akzent, der diesen Namen verändert. Das würde ich als Sané, würde ich, wenn ich Sahne genannt werde,
es ist ignorant. Würd
ich, ja, das würde ich fast als persönlichen Angriff nehmen. Das würde mich selber, das würde mich so nerven. Es ist also in dem Fall fast rassistisch, muss ich sagen, weil das einfach, also in dem Zusammenhang, weil das einfach so ignorant ist, dass du da einfach dich aus deinem mit deinem fränkischen Kauderwelsch, den du da redest, von deinem hohen Ross
also
quasi.
Ich brauch den Namen nicht lernen. Ich nenne
machst
wie
es einfach, du machst es einfach über Jahre falsch, immer wieder. Und jedes Mal ist es so wie ein kleiner Nackenklatscher für diesen Spieler. Und sowas, Namen falsch schreiben, falsch sagen, groß, klein, falsch und so, das ist tatsächlich eine der Sachen in meinem Leben, da komme ich direkt von 0 auf 100. Also da bin ich, das macht mich wahnsinnig. Das kann ich nicht runterschlucken, da kann ich nicht einfach drüber hinwegsehen. Da bin ich direkt stinksauer quasi.
Gibt's,
also
gibt's
das ist
ein aktuelles
was,
Beispiel, das dich so auf die Palme gebracht hat, dass du gedacht
hast? Nee, ich habe das nur, das ist mir dann wieder aufgefallen. Ich habe tatsächlich in einer Instagram-Story vom Lukas, das ist einer der Jungs, die ich früher gecoacht habe. Der hat
der
mittlerweile
war auch mal Coach übrigens.
Ja, ich war übrigens, ich weiß nicht, ob das jemand hier weiß,
nicht,
aber
ob wir das schon mal gesagt haben.
So, ich war Hardcore-Coach und deswegen, der Lukas hat einen ziemlich guten Job bei Adidas mittlerweile, ist viel am Reisen. Und da will ich will jetzt keine großen Interna teilen, aber da war er quasi irgendwo am Sprechen in Asien. Und auf der Tafel, wo dann sein Name stand und sein Bild und so, war so herzlich willkommen Lukas quasi. Und da war Adidas in All Caps geschrieben. Hm. So. Und dann halt die Abteilung, für die er arbeitet. Und das war von einem Adidas-Mitarbeiter in Südkorea oder so auch noch so gemacht. Ja. Und das sind Sachen. Also ich habe ihm da auf die Story geantwortet und hat er auch gleich gesagt, okay, krass, dass du da so hart drauf schaust und so. Und da habe ich auch gesagt, nee, aber das sind Sachen, die gehen nicht. die verstehe ich nicht, die packe ich nicht, weil das ist einfach das ist die Firmenidentität. Also das ist in dem Fall, also es gibt das Wort Adidas eigentlich nicht in groß. Es gibt's nicht in All Caps. Das ist quasi ja, dieses Kleingeschrieben ist ja quasi sogar das Logo gleichzeitig. Mhm. Und deswegen ist es einfach, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dann ist mir da das so aufgefallen, dass immer wenn ich solche Sachen lese, sehe, keine Ahnung, wenn jemand irgendwas komplett, wenn Leute LeBron sagen oder so.
Oh, LeBron.
Da krieg ich einfach zu viel. Da zerreißt es mich innerlich. Klar ist es manchmal in Situationen, wo ich nicht sagen kann, oida, sag mal jetzt hier nicht, der heißt LeBron oder was. Je nachdem, wer das sagt und weißt schon, auch so in dem Business-Kontext kannst du ja nicht eben dann übers Maul fahren. Aber das sind Sachen, nee.
Wie findest du, wenn man bei LeBron das B klein schreibt?
Kann ich auch gar nicht. Kann ich auch gar nicht. Nee. Perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Sorry, der Kerl ist eine lebende Legende, ist All-Time-Topscorer, spielt seit über 20 Jahren in der NBA. Lern bitte, dass das B quasi, also auch wenn es ein erfundener Name von seiner Mutter ist, den vorher noch nie ein Mensch auf dieser Welt hatte. Sie hat entschieden, dass das L und das B groß sind. Zack, bitteschön. Nee, geht nicht, geht nicht. Also das sind so die Kleinigkeiten, die auch ja für mich den Unterschied machen oder die wo jemand, der ein vermeintlicher Experte ist, seine Expertise mindern kann, muss ich sagen. Wenn solche Sachen falsch gemacht werden oder wenn Giannis Giannis genannt wird oder so.
Oh, Giannis.
Das geht nicht. Das geht, also das, nein, das muss man wissen und das ja. Kann einem nicht passieren. Also so, das sind so die Sachen. Dass die Amis irgendwelche Namen falsch aussprechen, mein Gott. Also da,
ja gut,
das ist wie es ist. Da heißt der Dennis Schröder einfach Schröder. Da Schröder. Heißt der Dave Jäger.
Jäger und Jäger ist, so. Das war wild.
Aber das ist so, das ist das amerikanische Naturell, das werden die nie geschissen bekommen. Aber wenn Leute, die es besser wissen müssten, das macht es dann immer noch schlimmer für mich, wenn die solche Sachen falsch machen. LeBron ist ein perfektes Beispiel auch. Pack ich nicht.
Gut. Nach dem kleinen Ausflug in Phils Psyche,
ja.
Kann ich ein kleines Update geben, was meine Comicbooks und Trading Cards angeht. Unsere treuesten Hörer wissen es ja. Ich habe die Sachen zurückgeholt von der Heimat, von zu Hause, aus dem alten Kinderzimmer. Die Sachen habe ich 30 Jahre lang praktisch nicht angefasst und habe die jetzt bei mir in München und ja, habe die wieder aufgemacht, habe die sortiert, habe die katalogisiert tatsächlich, weil ich einfach aus Neugier mal schauen wollte, was ich wirklich habe. Weil, wie gesagt, das war vor 30 Jahren und es ist mir gestern erst aufgefallen, es war tatsächlich vor dem Internet. Ja. Also die Sachen, die ich da bekommen hatte oder die ich gesammelt habe, konnte ich nie katalogisieren. Also nicht im Internet, sondern ich musste irgendwelche Listen auf den Computer schreiben, die dann ausdrucken und dann habe ich es halt schriftlich so. Aber zum ersten Mal konnte ich es jetzt praktisch im Internet machen. Und die Trading-Karten, habe ich gemerkt, dass da welche fehlen. Und zwar habe ich ja diese Serien, also diese verschiedenen Serien, Skybox, Tops und so weiter. Und die habe ich fast immer vollständig. Aber in jedem Set, also in jeder Box, fehlen die Lakers-Spieler. Das heißt, ich, Idiot, habe die anscheinend rausgenommen und habe die in einen separaten Ordner oder in eine separate Box gepackt, wo praktisch nur meine Lakers-Spieler sind. Ja. Und die Box muss ich jetzt suchen. Das heißt, zu Weihnachten, wenn ich wieder daheim bin, muss ich wieder in mein Kinderzimmer gehen und alles auf den Kopf stellen und schauen, dass ich die Sachen irgendwie herbekomme. Ich hoffe nicht, dass ich das damals irgendwie beim Umzug nach München mitgenommen habe und das ist hier irgendwo, weil dann kann es echt.
Ich glaube, da gibt's so eine Ex-Freundin, die steht übel auf Trading Cards.
Ja, da habe ich auch noch Hate eingefangen, dass ich eine Ex-Freundin, also sie war ja nicht meine Ex-Freundin damals, also nicht alle, aber bestimmt 3 oder 4 Kobe Bryant, unterschriebene Kobe Bryant-Karten gegeben. Leider. Aber der Rest davon, weil ich glaube, ich habe 10 unterschreiben lassen, also so 6 oder 7 habe ich noch und die müssten da sein, wo die anderen Lakers-Karten sind. Also das so als Update.
Da bin ich aber wirklich gespannt, ob du das also, findest, weil das ist so
hart, weil das sind tatsächlich
über so einen Zeitraum.
Das, und das war nicht da, wo die anderen Karten sind. Also ich habe es irgendwo in den anderen Ordner oder keine Ahnung. Also das ist die große Suche, die vor mir steht. Mhm. Und ich bin ja jetzt dabei, auch meine Comicbook-Sammlung wieder zu katalogisieren. Da sind
Nur
auch
eins kurz, weil eine Karte, wegen Trading Cards, also die Karte fehlt dir jetzt ja auf jeden Fall, weil der Rob hat mich beschenkt. Ich denke, es ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, aber hier eine Penny Hardaway Rookie Card von Upper Deck. Danke auf jeden Fall nochmal. Rookie Card immer ganz wichtig und vor allem mit
Penny
so
Hardaway
einem
Zivil.
Alter, mit so einem Bild. Und das ist auch was, was für mich dieses Trading Card Ding ausmacht. Was sind da für Bilder? Was stehen da für Texte drauf und so weiter? Und das Bild, Alter. Was für ein fresher Motherfucker, hey. Stark. Nee, also danke nochmal. Rookie Card auf jeden Fall ganz stark.
Ja. Ja, und die Trading Card, die Comicbook-Sachen, wo ja auch ein paar Number Ones dabei sind, alte Sachen, unterschriebene Sachen, die habe ich jetzt auch katalogisiert. Und es ist mir dann einfach, gekommen, dass mir das voll gefehlt hat. Das war voll viel Spaß gemacht, weil ich die Sachen jetzt nicht nur anfasse, sondern ich tüte die auch um, weil die waren jetzt 30 Jahre lang in so einer Folie. Und ich will nicht, dass die, also auch wenn die Folien eigentlich noch in einem okayen Zustand waren, tüte ich die jetzt in moderne Folien um, weil einfach ich ein besseres Gefühl dann habe, dass ich die nochmal 30 Jahre lang da liegen lasse, weil ich will nicht, dass die jetzt praktisch auf den letzten 10 Metern so verrotten. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, die nochmal praktisch rauszunehmen, anzufassen. Bin natürlich extra vorsichtig, weil die Sachen sind, wie gesagt, 30 Jahre alt und tüte die um. Und dann, jetzt komme ich zum Punkt, ich lag dann letzte Nacht, also nicht letzte Nacht, aber so vor ein paar Tagen im Bett, beim Schlafen gehen, nachdem ich, 30, 40 Comics umgetütet habe. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn die nächste Comic-Con? Weil einer meiner Bucketlist-Items ist so, nach San Diego zur Comic-Con zu fliegen, zu fahren, whatever. Ja. Da das momentan nicht möglich ist, weil die USA so ein bisschen verrückt spielen und ich keinen Bock habe, in Nicaragua zu landen, habe ich nach europäischen Comic-Cons geguckt. Und du kennst es vielleicht, oder ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so im Halbschlaf so einen Gedanken hast und denkst dir, ich google das jetzt noch schnell, weil ich kann nicht einschlafen, wenn ich das nicht weiß und morgens habe ich es vielleicht vergessen, ich google das jetzt noch schnell. Also machst nicht mal das Licht an, sondern so unter der Decke, so halb, ne, mit runtergedrehter Helligkeit, schaust du dann noch, googelst du dann noch. Und dann bin ich in so ein Rabbit Hole gefallen, europäische Comic-Cons, dass ich um 3 Uhr, 4 Uhr nachts bestimmt 2-3 Stunden lang mir alles über europäische Comic-Cons durchgelesen habe und dann wirklich ein Hotelzimmer in Porto gebucht habe für nächstes Jahr im April, wo die größte europäische Comic-Con in Portugal stattfindet. Und da werde ich hinfliegen.
Geil.
Hab mir mein Hotelzimmer gesichert und werden wir das anschauen. Jetzt Ende des Monats ist Comic-Con in Stuttgart. Da werde ich auch auftauchen. Also ich bin so ein bisschen wieder auf dem Trichter. Ich hoffe auch, dass hier so ein bisschen Trading Cards bei den einzelnen Comic-Cons eine Rolle spielen, dass ich da mal schaue. Also die Sache ist halt, die Storyteller, also diese Autoren und die Zeichner, die ich damals verfolgt habe, die sind jetzt alle natürlich 30 Jahre älter und die waren alle so Anfang 20, Mitte 20 und ich habe das dann während dieses Rabbit Holes googelnd, habe ich dann gesehen, dass das jetzt alles so gestandene Größen der Comicbranche sind.
Okay, geil, ja.
Und die sich so in den letzten 30 Jahren so entwickelt haben, die ihre eigenen Comicbooks haben und da will ich einfach schauen, was so mit denen passiert ist, wie die sich entwickelt haben, haben die jetzt einen anderen Stil und so weiter und das ist eigentlich so interessant, dass ich wie so ein Zeitreisender so 30 Jahre lang jetzt überhaupt nicht mitbekommen habe und jetzt wieder so einfach schauen kann, was ist in der Zwischenzeit passiert. Ja, das ist irgendwie super
interessant. Ja, also das ist ja auch das, was solche Hobbys ausmacht, also auch diese, also schau mal, was das jetzt in dir auslöst. Zeitreise trifft ja perfekt, diese Nostalgie, die da drin steckt, dieses sich zurückversetzen können in die Zeit und so. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Also das ist auch was, was mich immer wieder aufs Neue flasht, weswegen ich auch nie loslassen kann von den ganzen Schuhen und dem ganzen Zeug, weil ja, es ist an Erinnerungen geknüpft, es ist an einzelne Momente oder Phasen in deinem Leben geknüpft und so. Ja. Deswegen, also finde ich sau cool. Tipp von mir, nehm dir auf jeden Fall für die Comic-Con in Portugal. Hoffe ich, dass du ein bisschen Zeit außerhalb der Comic-Con eingeplant hast, weil ich war zwar noch nicht in Porto, aber Portugal an sich, Lissabon war ich unter anderem mal, ist auch was so die Essens-Experience angeht, steckt da großes Potenzial drin. Deswegen, also da kann man sich's auf jeden Fall gut gehen lassen. Ja. Da gibt's richtig, richtig gutes Essen, guten Wein auch und so. Also da hast du, glaube ich, im April auch nicht die schlechteste Reisezeit, würde ich meinen.
Ja, hoffe ich.
Deswegen, ja, klingt nach einem guten, schönen Abenteuer.
Ja, finde ich nice. Ja, freue ich mich auch drauf. So, tatsächlich ja. Abenteuer, weil ich war noch nie in Portugal.
Ja.
Das gehört so zu den europäischen Ländern, wo ich tatsächlich noch nicht war. Und ja, ich muss mal schauen, was es sonst noch so gibt. Es gibt noch eine große Comic-Con in Malaga. Die war jetzt erst neulich dieses Jahr und nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich auch so um dieselbe Zeit sein. Also das heißt Ende Oktober, Anfang November.
Ja.
Mal schauen, ob ich da auch auftauche. Und es gibt eine große, und da kommst du jetzt ins Spiel, es gibt eine große Comic-Con, eigentlich die größte der Welt, in Tokio.
Okay. Ja,
und die ist zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Winter praktisch. Und ich peile so ein bisschen mit so einem halben Auge so Winter 2026 dafür an.
Ah, okay. Wann ist die immer?
Tatsächlich jetzt so um die Zeit, so Oktober, November ist die.
Ja, da guck ich mal, weil wie es der Teufel will, bin ich ja demnächst in Tokio.
Könnte sein, dass du die 2025er Edition mitbekommst.
Ja, okay, krass.
Ja, also... genau, also ich glaube, das wäre krass, obwohl ich jetzt kein großer Anime- oder Manga-Fan bin, aber überhaupt, also Tokio bzw. Japan stand ja auch schon immer auf einer Liste bei mir und ich brauchte so ein bisschen einen Anlass, weil ich jetzt nicht der größte, ich schaue mir Sehenswürdigkeiten-Typ bin. Also Sehenswürdigkeiten an Typ bin. Ich brauche irgendwie einen Anlass, um irgendwas zu machen und anlässlich der Comic-Con dahin zu fliegen und dann währenddessen dann in der Zeit mir Tokio anzuschauen, klingt nach einem Plan, den ich, glaube ich, verfolgen würde.
Das
weil natürlich
klingt nach einem guten Plan,
die USA, wie gesagt, momentan nicht für mich drin sind als Land. Da will ich einfach nicht hin.
Same.
Ja. Und schauen wir mal, ob sich das irgendwann hoffentlich bald ändert, aber darauf will ich jetzt nicht meine Urlaubspläne ausrichten, schauen wir einfach.
Genau. Und, aber stark, klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Finde ich auch super interessant, wie du dann jetzt wieder quasi zur alten Liebe zurückkehrst, wenn man das so, ausdrücken kann. Ja, find ich spannend. Und an der Stelle für alle, weil ich glaube, ich das letzte Mal das noch gesagt habe, für alle aus dem Raum Würzburg, die zuhören, die von mir erwähnte Romanboutique gibt's noch. Also obwohl der Gründer mittlerweile verstorben ist, hat sein Sohn aktuell, glaube ich, das übernommen. Der hat auch damals schon da gearbeitet, als ich da ein- und ausgegangen bin, um mir Trading Cards zu kaufen. Und Shoutout Mark P. an dieser Stelle, unser eifriger Zuhörer. Der hat mich da nämlich direkt so abgeholt, hat mir das direkt erklärt. Er hat nämlich früher tatsächlich da ums Eck gewohnt mit seinen Eltern, war da also komplett Stammgast und der war da wohl vor nicht allzu langer Zeit mal da und hat dann eben gesagt, dass der Sohn jetzt quasi der alleinige Chef scheinbar ist und auch wie das überhaupt zustande kam, dass dieser krasse Comicladen diese Trading Cards hatte, die wir uns ja dann da als Kids immer gekauft haben. Und der hat gesagt, das hing zusammen mit, beziehungsweise waren die meisten Käufer Amerikaner, die damals halt in den Leighton Barracks in Würzburg stationiert waren. Wo man sich aber denkt, okay, die hatten ja halt da drin, also das war eine riesige Kaserne mit wahnsinnigen Einkaufsmöglichkeiten und so, da war ich auch ein paar Mal. Also das war verrückt. Dann hat es halt irgendwann drastisch nachgelassen, als die abgezogen wurden. War wohl für ihn auch eine Wundertüte. Man wusste nie, welche Karten man an Land ziehen kann, wie das Sortiment aussieht. Aber dank der amerikanischen Soldaten ging es immer weg wie warme Semmeln, das Zeug. Gott sei Dank für mich ist auch ab und zu mal was übrig geblieben, was ich dann kaufen konnte. Aber genau, die Romanboutique, also für alle aus dem Raum Würzburg, die uns hören und die das mal interessiert, können da gerne mal vorbeischauen, weil auch das ist wie eine kleine andere Welt und auch eine kleine Zeitreise, wenn man da drin ist.
Das glaube ich.
Ja.
Cool, dann war's das für diese Episode.
Yes, sir.
Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder und sind raus. Ciao.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Cobo. Reloaded.